Lagebild. Der Podcast für Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Herzlich willkommen zum Lagebild in dieser Woche zu dem Podcast für Sicherheits- und Verteidigungspolitik eures Vertrauens. Und wir starten mit der positiven Nachricht, dass nämlich der gute Geist in diesem Podcast, die wundervolle Julia Müller, endlich wieder zurück ist aus ihrem wohlverdienten Urlaub. Allerdings noch im LVU, bei dem wir heute über Kriegswenden sprechen werden, noch fehlen wird, weil wir den quasi schon vor einiger Zeit aufgenommen haben. Soweit also dazu. Ansonsten sind alle wieder mit dabei. Peter ist mit dabei. Aaron ist natürlich wieder mit dabei. Und in der Meldung die wundervolle Julia Müller.
Meldung.
Heute in der Meldung Pulverfass Syrien. Lange haben wir über den ja fast eingefrorenen Krieg in Syrien nicht gesprochen. Assad hat in den Jahren nach 2011 und dem Kriegsbeginn geschafft, das Land bis auf die Region Idlib wieder unter seine Kontrolle zu bekommen. In Teilen von Idlib haben sich aber die Oppositionskräfte unter dem Vormarsch der Islamistengruppe HTS, Hayat Tahrir al-Sham, formiert und sind von dort aus nun nach Aleppo vorgerückt und haben die Offensive vor wenigen Tagen gestartet. Der Zeitpunkt für diese Offensive kommt nun keinesfalls von ungefähr, denn die Ausgangslage für die Assad-Regierung hat sich in dem Konflikt im Vergleich zu den Jahren davor stark verändert. Assads schwaches Regime kann im Vergleich zu vorher aktuell nicht mehr auf die Bodenunterstützung der Hisbollah hoffen, da diese selbst durch den Krieg mit Israel eingebunden sind. Der Iran steht vor der Entscheidung, Assad erneut mit Bodentruppen zu unterstützen, und auch seitens Russland wird sich zeigen, ob dort wieder Unterstützung aus der Luft geleistet wird. Fest steht, in dem Krieg fielen eine 500.000 Syrer und die Mehrheit davon fielen durch das Assad-Regime. Es ergibt sich somit eine wirklich unübersichtliche Gemengelage von unterschiedlichen Akteuren. Ob das Assad-Regime die Kontrolle über Syrien wiedererlangt, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Falls jedoch die HTS, unterstützt auch von türkischer Seite, die Kontrolle über Syrien erlangen kann, steht fest, dass diese dort eine Art islamischen Staat errichten wollen, da sie sich auch nur graduell vom IS unterscheiden. Die Auswirkungen einer Übernahme der HTS dürften in dem Fall aber auch bis Europa spürbar sein, und sollte es zu einem weiter großflächigen Konflikt kommen, kann dies auch erneut zu Migrationswellen führen. Assad ist derweil nach Russland geflohen und es wird nun darauf ankommen, wie und wann Putin einschreiten wird.
Lagevortrag zur Unterrichtung.
Heute wollen wir sprechen über Kriegswende. Wie ist das eigentlich in militärischen Konflikten? Wann ist sozusagen klar, wer am Ende gewinnt? Und vor allem, ist es erst im Nachhinein in der historischen Rückschau klar? Oder könnten die Protagonisten, die Kriegsparteien, auch in dem Moment erkennen, dass der Krieg verloren ist und man einen Ausweg suchen muss? Und dazu haben wir erneut bei uns den Militärhistoriker Peter Lieb. Peter, schön, dass du Zeit hast.
Schönen guten Tag, herzlichen Dank für die erneute Einladung.
Ja, dann lass uns doch mal allgemein zunächst schauen, wie ist das denn? Gibt es in der Kriegsgeschichte bei den bekannten oder vielleicht auch den weniger bekannten Kriegen so etwas wie eine Kriegswende? Ist das ein stehender Begriff? Kann man das historisch so formulieren überhaupt?
Wenn man sich die meisten Kriege anschaut, wir sprechen jetzt hauptsächlich über zwischenstaatliche Kriege, also konventionelle Kriege, da gibt es sehr häufig, beginnt eine Seite mit vielen Vorteilen, gewinnt Schlachten, gewinnt Feldzüge, aber verliert dann letztendlich doch. Das haben wir in den beiden Weltkriegen. Das ist aber auch ein Phänomen, was wir sehen in den Kriegen der frühen Neuzeit, in einigen Kriegen von Friedrich dem Großen beispielsweise, in den napoleonischen Kriegen ganz eindeutig. Clausewitz spricht dadurch auch vom Kulminationspunkt. Das heißt, das ist der Punkt, an dem die eine Seite es schafft, mehr ihre Ressourcen zu mobilisieren als die andere. Also es gibt in der Tat häufig so einen Wendepunkt eines Krieges, aber den zu erkennen, gerade aus der damaligen Zeit heraus oder als Zeitgenosse, ist teilweise sehr schwierig, um nicht zu sagen, manchmal unmöglich. Da stellt sich dann vieles dann erst im Nachhinein als so heraus.
Müssen diese Wenden immer rein militärisch bedingt sein oder können auch wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Aspekte dort eine Rolle spielen?
Das ist, kommt auch auf die Art des Krieges drauf an, aber Krieg ist nie eine rein militärische Sache. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Das ist, um erneut mit Clausewitz zu sprechen, stets eine politische Aktivität. Da gehören dann neue Bündnisse dazu, beispielsweise im Siebenjährigen Krieg, als Katharina die Große stirbt und dann Russland ein Bündnis mit Preußen eingeht. Im Zweiten Weltkrieg der Eintritt der USA 1941. Also es sind öfters neue politische Konstellationen, die sich ergeben, aber auch wirtschaftliche Fragen, gerade in industriellen Massenkriegen wie den beiden Weltkriegen, kommt es auch darauf an, wann eine Seite es schafft, deutlich mehr zu produzieren als die andere. Oder auch rein psychologische Fragen. Wer hat dann praktisch, gibt es einen Moment, wo dann deutlich mehr der Wille auf der einen Seite ausgeprägt ist, als bei anderen den Krieg zu gewinnen?
Ja, ich hätte vor allen Dingen mal die Frage, Peter, also es ist ja häufig so, dass Historiker sich trotzdem irgendwie in der Rückschau Daten im Grunde herausgreifen und die dann in der weiteren Interpretation als Wendepunkte irgendwie auch dann auch in Geschichtsbüchern landen. Im Zweiten Weltkrieg wird häufig von Stalingrad gesprochen als das einschneidende Erlebnis. Ab da ging es eigentlich immer nur rückwärts. Ich weiß aber auch, dass es beispielsweise Marineoffiziere und Marinehistoriker gibt, die darüber sprechen, dass beispielsweise so der mentale Verlust des Schlachtschiffs Bismarck vor der französischen Küste im Grunde so ein mentaler Breakdown der deutschen Marine war. Kann man wirklich hinterher solche Punkte rausgreifen und sagen, das war's, oder ist es ein Zusammenwirken mehr von verschiedenen Dingen?
Also es ist ein Zusammenwirken mehrerer Dinge, und wenn jetzt gerade wir schon über den Zweiten Weltkrieg sprechen, da gibt es natürlich auch von den Historikern verschiedene Interpretationen, wann dieser Krieg seine Wende genommen hat. Oder manche gehen sogar so weit, die sagen, Deutschland hätte nie den Krieg gewinnen können. Das ist völlig zweitrangig, darüber zu spekulieren, ob es da überhaupt eine Wende gab. Aber auch wenn man sich darauf einigt, es gab eine Wende, so wird es unterschiedlich interpretiert. Und wie auch schon gesagt, das können aus der maritimen Perspektive, können sich da ganz andere Erklärungen geben, als wie aus der wirtschaftspolitischen oder aus der diplomatischen Geschichte heraus. Also das ist stets eine schwierige Sache oder eine viel zu diskutierende Sache. Und ein wichtiger Punkt ist, weil auch gefragt worden ist wegen Daten, in der Tat, wenn man sich zum Beispiel die Produktionszahlen anschaut, machen ja viele Historiker, was produzieren die Alliierten, was produziert das Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg? Die Sache ist ja, das Deutsche Reich hat nicht gewusst, was die Alliierten genau produzieren im Monat und andersrum auch nicht. Also das lässt sich natürlich dann im Nachhinein schön vergleichen, wo man sagen kann, aber für den Zeitgenossen ist es natürlich dann sehr schwer zu sehen, das Ganze.
Da würde ich gerne bleiben bei dem Beispiel. Du hast es schon gesagt, oder es ist gerade gesagt worden, Stalingrad als sozusagen der Wendepunkt des Krieges, sowohl was den Frontverlauf im Ostfeldzug betrifft, aber eben auch aufgrund der Vernichtung der 6. Armee in Stalingrad auch ein sozusagen sichtbarer Punkt. Würdest du sagen, dass das ein richtig gewählter Punkt ist? Und was führt eigentlich zu dieser Wende bei Stalingrad, zu dieser Niederlage? Ist das nur mit Blick auf die Ostfront alleine zu erklären, oder muss man da die Perspektive mit Blick auf diesen Weltkrieg weiten?
Stalingrad ist in der Tat ein ganz, ganz wichtiger Ereignis oder ein wichtiger Punkt im Zweiten Weltkrieg. Es wird eine komplette Armee vernichtet, die 6. Armee. Es sind ursprünglich 250.000 Mann eingekesselt. Einige konnten noch rausgeflogen werden, aber insgesamt verliert die Wehrmacht innerhalb weniger Monate gut 200.000 Mann und noch dazu Material und dazu auch noch Material. Also es ist ein herber Rückschlag. Allerdings gelingt es den Deutschen schon wieder in den Wochen darauf, die Front zu stabilisieren, aber es ist klar, die Deutschen haben einen ganz herben Rückschlag erlitten. Und da das deutsche Trauma auch nach 1945 stets auf den Ostfeldzug und auf den Ostkrieg gerichtet ist, weil dort die Wehrmacht mit Abstand die größten Verluste erleidet an Personal, ist es für uns auch ein klarer Punkt, dass Stalingrad ja, der Wendepunkt ist dieses Zweiten Weltkrieges. Und man liest ja immer wieder in Geschichtsbüchern. Allerdings sage ich dazu, das zeigen auch neueste Recherchen, die ich da auch selber mit Daten, das sind wir wieder bei den Daten, die man als Historiker dann sieht, wenn man sich das anschaut, darf man Stalingrad nicht isoliert sehen. Zur gleichen Zeit geschieht nämlich ein zweites Ereignis, und zwar ist es die Landung der Alliierten in Nordafrika. Also die Schlacht in El Alamein, wo Rommel und sein Afrikakorps kämpft, verlieren sie. Und zur gleichen Zeit landen Briten und Amerikaner in Marokko und in Algerien und ja, versuchen sozusagen von Süden her Europa anzugreifen. Und da ist auch ein wichtiges Wendemotiv zu sehen, wenn man sich da wieder die Daten anschaut.
Peter, wir sprechen ja heutzutage auch tagtäglich über die Leistung von Verbündeten. Also was bringen Verbündete eigentlich? Wir haben jetzt das Thema mit den Nordkoreanern und Russland. Wir haben aber auch das Thema, wie unterstützt beispielsweise Europa und die NATO auch die Ukraine. Jetzt ist es ja so, dass das Deutsche Reich auch einen Verbündeten hatte, nämlich die Italiener. Und es gibt ja die militärhistorische Saga und Fama, dass die Italiener nicht so verteidigt und gekämpft haben, wie sich das Deutsche Reich eigentlich vorgestellt hätte. Welche Rolle hatten denn eigentlich die Italiener, gerade auch im nordafrikanischen Raum?
Das würde ich gerne ergänzen mit Blick auf Stalingrad, denn da gilt ja auch das Narrativ, dass Stalingrad nur eingekesselt werden konnte, weil die rumänischen Verbündeten die Flanken der 6. Armee gestellt haben, diese nicht halten konnten. Also diese Frage nach der Kampfkraft der Bündnispartner und die Folgen für den Kriegsverlauf, vielleicht kannst du dazu was sagen.
Ja, das ist immer ein Narrativ, was man immer wieder in der Nachkriegszeit gehört hat, was auch rein objektiv und nüchtern betrachtet weitgehend stimmt, dass die Alliierten nicht die Kampfkraft hatten als die durchschnittlichen oder nicht die Kampfkraft hatten wie eine durchschnittliche deutsche Division. Aber da muss man auch immer nach den Gründen fragen. Also beispielsweise die Rumänen an den Flanken von Stalingrad hatten keine panzerbrechenden Waffen. Ja, das ist natürlich schlecht, wenn man da einer sowjetischen Panzerarmada sich gegenüber sieht. Oder in Nordafrika, da haben immer die Italiener, gehen leichter in Gefangenschaft als die Deutschen. Das wird auch ihnen als Feigheit ausgelegt in der damaligen Sicht. Wenn man sich da aber auch wieder die Zahlen anschaut, die Italiener sind meist nicht motorisiert. Und der Krieg in Nordafrika ist ein Krieg, der sehr stark von der Bewegung geprägt ist. Und wenn britische Verbände die Italiener überrennen sozusagen, dann können die Italiener sich zu Fuß nicht schnell genug zurückziehen und müssen dann in Gefangenschaft gehen. Aber nochmal auf diese Ursprungsfrage zurückzukommen, der politische oder bei einem Verbündeten ist immer das politische Motiv auch ein sehr wichtiges. Und da sind wir wieder bei Nordafrika. Hitler will Nordafrika auch deswegen halten, weil Libyen ist eine italienische Kolonie und er weiß, wenn Libyen verloren geht, schwächt das seinen Verbündeten Mussolini ganz immens. Rommel, der Oberbefehlshaber in Nordafrika, der Deutsche, der will komplett Afrika räumen, aber Hitler ist erbost darüber, weil er aus politischer Sicht Nordafrika nicht aufgeben will. Und noch dazu kommt bei ihm immer diese Idee dazu, bei Hitler, einmal eroberten Boden gibt man nicht wieder auf.
Schon sehr über die militärische Perspektive gesprochen. Du hast es gerade selber angesprochen. Wichtig ist aber auch die wirtschaftliche Perspektive. Könntest du noch ein wenig dazu sagen, was denn vielleicht die wirtschaftspolitischen Wendepunkte im Zweiten Weltkrieg?
Ja, das ist die wirtschaftspolitische Sache ist im Zweiten Weltkrieg insofern sehr interessant, als das Deutsche Reich, was zwar Historikern bekannt ist, aber sehr oft in der Bevölkerung nicht so richtig bekannt ist, erst sehr spät auf eine totale Kriegswirtschaft umschwenkt. Hintergrund ist der, dass die deutsche Führung hat Angst, dass wenn man der Bevölkerung zu früh, zu schnell, zu harte Opfer abverlangt, dass dies negativ auf die Stimmung in der Heimat sich auswirkt. Ganz so wie im Ersten Weltkrieg.
Vielen Dank erstmal für deine Einschätzung. Es ist ja wirklich interessant, dass neben dem tradierten oder dem Schulbuchwissen, wo vielleicht auch eine gewisse Vereinfachung notwendig ist, weil natürlich nicht alleine die Militärgeschichte im Fokus des Schulunterrichts steht, da Faktoren eine Rolle spielen, die den Blick so ein bisschen weiten und zeigen, dass dann äußere Faktoren dieser Ereignisse, Stalingrad ist jetzt ja ein Beispiel, was wir ausführlicher besprochen haben, dann eben noch beeinflussen. Wenn man aber auf heute schaut, jetzt haben wir Krieg in Europa, du hast von Clausewitz und dem Kulminationspunkt gesprochen, dann würde sich ja die Frage stellen, gab es den im Krieg in der Ukraine schon und wir haben den nicht gesehen? oder wir haben ihn gesehen und wollen ihn nicht wahrhaben, denn auch dann heißt das ja nicht zwingend, dass die eine Seite schon bereit ist, den Krieg zu beenden, selbst wenn sie weiß, sie kann ihn nicht mehr gewinnen.
Ja, das verfolge ich natürlich schon und das ist natürlich auch wieder eine interessante Frage und da bräuchte man jetzt eine Glaskugel, um das genau festzustellen. Mir fällt allerdings jetzt gerade in der Ukraine auf, dass, soweit ich das jetzt genauer mitverfolge, erstmals auch von ukrainischer Seite bereits seit einigen Wochen oder sogar Monaten auch von massiven Problemen auf der eigenen Seite gesprochen wird und es wären größere militärische Niederlagen oder beziehungsweise Fronteinbrüche der Russen werden da jetzt zugegeben, auch von ukrainischer Seite. Da deutet sich offenbar in Fragen der Moral und des Durchhaltewillens doch möglicherweise gerade eine Wende an. Ob das allerdings jetzt wieder nur eine Momentaufnahme ist, das wissen wir nicht. Es gibt auch natürlich andere Faktoren. Wir haben vorher gesagt, nicht nur militärisch soll man sich einen Krieg anschauen. Politisch, wir wissen alle, dass die Ukraine, die Unterstützung der Ukraine durch den Westen entscheidend ist. Es sind auf alle Fälle, so würde ich jetzt schon mal interpretieren, im Moment gerade Monate, die sehr richtungsweisend sind im Krieg in der Ukraine und sich möglicherweise später als Wendepunkt herausstellen könnten. Aber das sind natürlich alles, ist mit Fragezeichen versehen und natürlich hoffe ich, dass ein anderer Ausgang dieses Krieges irgendwie möglich ist, aber man muss die Sache auch rational und nüchtern sehen.
Gut. Vielen Dank, lieber Peter, dass du uns heute in unserem Podcast besucht hast und uns auch mal wieder die historische Perspektive auf Kriege und vor allen Dingen auch die politischen Rahmenbedingungen näher gebracht hast, darüber, wie Wendepunkte in Kriege passieren und vor allen Dingen auch die Frage, die dann nochmal besonders zu beleuchten ist, die Frage danach, wie denn dann Kriege letztlich auch enden. Dankeschön für deine Zeit.
Danke euch für die Gelegenheit.
Was Clausewitz schon wusste.
Am 4. Dezember 1881 kam in Breslau, der Provinz Schlesien, Job Wilhelm Georg Erwin von Witzleben zur Welt. Aus einer Offizierfamilie stammt, trat er ins preußische Kadettenkorps ein, wurde 1901 zum Leutnant befördert und kämpfte im Ersten Weltkrieg. Ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz erster und zweiter Klasse wurde er verwundet und dann 1918 zur Generalstabsausbildung geschickt. Er diente in der Reichswehr und wurde 1934 zum Generalmajor befördert. Bereits in diesem Jahr geriet er im Gegensatz zum NS-Regime. Die Ermordung der Generale von Schleicher und von Prédot waren für ihn nicht hinnehmbar. Ab 1937 war er Teil des aktiven Widerstands. Er war eine zentrale Figur des 20. Juli 1944 und sollte im Falle des Erfolgs das Oberkommando der Wehrmacht übernehmen. Nach dem Scheitern der Verschwörung wurde er aus der Wehrmacht entlassen, sodass er vor dem Volksgerichtshof landete und in einem Schauprozess zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Beschämend sind die Bilder dieses Prozesses, bei dem die Nazis versuchten, diesen aufrechten Patrioten und Offizier zu demütigen, was ihnen nicht gelang. Seine letzten Worte waren: Sie können uns dem Henker überantworten, in 3 Monaten zieht das empörte und gequälte Volk sie zur Rechenschaft und schleift sie bei lebendigem Leibe durch den Kot der Straßen.
Und das war das Lagebild für diese Woche. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne ein paar Sterne in der Podcast-App eures Vertrauens. Für Sorgen, Anträge und Nöte, Feedback in jeder Form bitte eine Mail an obk@charlie-deltauniform.de. Und wir hören uns ansonsten in der nächsten Woche wieder ab Mittwoch, jeden Mittwochmorgen um 6 Uhr. Frisch in eurem Podcast-Player. Bis dahin, macht's gut. Lagebild ist ein Podcast von Charlie Delta Uniform mit Sicherheit Union e.V.